Man lernt am besten, wenn man bis über die Ellbogen im Dreck steckt.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich, dass wir uns heute sehen, dass du zu mir ins Büro gekommen bist. Wir kennen uns über den Verein Die WirkschafferInnen. Und bitte stell dich vor.
Herzlichen Dank. Ja, ich bin gerade am Rande der beiden Zielgruppen, wenn ich das richtig verstehe. Also ich wäre in 2 Wochen 55 und beschäftige mich aber wirklich schon seit einiger Zeit mit Rückblicken, weil es in meinem Leben und dadurch auch in meinem Arbeitsleben halt immer wieder so Wendepunkte gibt. Und einen besonders starken Wendepunkt dieser Art habe ich jetzt gerade in den letzten 2 Jahren erlebt. Und der hat dazu geführt, dass ich mein Buch geschrieben habe. Aber um doch eine Vorstellung kurz zu machen. Ich bin ursprünglich aus Graz, habe 7 Jahre in meiner Kindheit in Istanbul verbracht mit meinen Eltern, die an der österreichischen Schule dort unterrichtet haben. Habe dann in Graz zu studieren begonnen und Auslandssemester in Moskau und in Dublin absolviert. Nach dem Studium war ich für die Friedensdienste im ehemaligen Jugoslawien, bevor ich 3 Jahre bei der Nationalbank war. Und nach dem 2. Studium in Princeton habe ich dann ungefähr 10 Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet, in den verschiedensten Ländern. Dann 10 Jahre in erster Linie in Zentralasien für die verschiedensten Organisationen, auch im Privatsektor. Und seit 2022 bin ich mit meiner Familie zurück in Wien.
Wow, also ein sehr bewegtes Arbeitsleben bisher. Was war so für dich so ein Highlight deiner bisherigen Arbeitszeit?
Also Highlights gibt es wirklich viel. In den vergangenen 30 Jahren habe ich rund 30 Mal Jobs oder Aufgaben gewechselt, was nicht heißt, dass ich wirklich jedes Jahr einen neuen Job gehabt habe. Also zum Beispiel war das erste Jahrzehnt in erster Linie auf Aufgaben im Bereich Sprachmittlung, also Übersetzung, Dolmetschung konzentriert. Im 2. Jahrzehnt dann eben für die Vereinten Nationen und im 3. Jahrzehnt internationale Zusammenarbeit. Auch, aber nicht nur mit den Vereinten Nationen, sondern auch mit vielen anderen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und dem Privatsektor.
Und hast du da ein spezielles Ereignis, wo du gerne zurückblickst?
Es gibt deutlich mehr als einen, aber um vielleicht einen besonderen aufzugreifen. 2008, 2009 habe ich in Afghanistan, in Kabul, die Koordinationsabteilung der Vereinten Nationen geleitet. Und das war nach doch einigen Jahren Arbeit für die Vereinten Nationen das erste Mal, dass ich einen langfristigen Vertrag angeboten bekommen habe. Allerdings war absehbar, dass es auf meinem Niveau mehr oder weniger zwangsläufig dazu führen würde, dass ich immer wieder in derartigen Situationen eingesetzt werden würde, also in Konfliktsituationen, weil nur dort die Vereinten Nationen es sich tatsächlich leisten können, viele Leute und hochrangige Leute einzusetzen. Und ein Kollege von mir hat es richtig gut auf den Punkt gebracht, in fast nur einem Satz. Ganz egal, wie sehr überzeugt man ist davon, dass man wirklich gut ist in seinem Beruf, muss man sich eingestehen, dass man ersetzbar ist. Und wenn man es notwendig hat, dann kann man sich durchaus sagen, es braucht zwei Leute, um mich zu ersetzen. Und wenn man es wirklich notwendig hat, kann man sich ruhig sagen, es braucht drei Leute, um mich zu ersetzen. Aber es bleibt dabei. In der Arbeit ist man immer ersetzbar. Und bei der Familie ist man das nicht. Dementsprechend habe ich also 2009 meine unmittelbare Karriere bei den Vereinten Nationen aufgegeben und bin zu meiner Familie zurückgezogen, beziehungsweise mit meiner Familie zurück nach Wien gezogen. Habe dann schon immer wieder Aufträge für die Vereinten Nationen weiterhin übernommen, aber eben als unabhängiger Berater und nicht mehr als fix Angestellter direkt vor Ort.
Das heißt, deine Entscheidung war, dass du mehr bei der Familie bist oder was war da der Hauptantrieb?
Genau, also ich wollte nicht die Kindheit meiner Kinder verpassen ich wollte schon wirklich auch den Hauptteil meines Lebens mit meiner Familie erleben und nicht ohne sie.
Mhm. Und hast dann zugunsten dessen sozusagen auf Karriere und Anführungszeichen bei den Vereinten Nationen und diesen Fixeinstellungen eigentlich darauf verzichtet, oder?
Genau. Also das ist eigentlich in allen Organisationen so, aber bei den Vereinten Nationen ganz besonders, dass man sich entweder darauf einlässt und dann halt entsprechend sich dem fügen muss, was die Organisation braucht, oder eben beschließt, na, man hat doch lieber die eigene Entscheidungsmöglichkeit, aber das dann eben auf die Kosten, dass man jeweils einen neuen Auftrag suchen und aufbauen muss.
Mhm. Und wie ist es dir dann gegangen mit dieser Umstellung, dann plötzlich unabhängiger Berater zu sein? Dann muss man sich ja wieder komplett neu positionieren, neue Kunden und Kundinnen finden, oder? Wie war das?
Also sehr, sehr oft in meinem Berufsleben habe ich das Glück gehabt, dass sich Sachen gefügt haben. Und tatsächlich führt mich das zu dem Schluss, dass es sich schon so fügt, wie es sich fügen soll. Mhm. Und da könnte ich also wirklich eine lange Liste erzählen von Beginn weg. Aber um konkret auf 2009 zu kommen, wir sind eben nach Wien gezogen und meine Schwester hat gerade beschlossen gehabt, sie möchte nicht mehr an 4 verschiedenen Standorten an Unis unterrichten in Wien und hat dementsprechend mir vor allem einen quasi übergeben, also mich dort eingeführt. Das war also einerseits eine halbwegs stabile Grundlage und andererseits am Tag, als unsere jüngste Tochter geboren wurde, kam der Anruf von UNODC, also es ist die Organisation der Vereinten Nationen mit Sitz hier in Wien, die sich vor allem mit der Drogenbekämpfung und der Bekämpfung der internationalen Kriminalität beschäftigt. Da kam von dort der Anruf, ob ich interessiert wäre an Arbeitseinsatz in Kabul. In dem Fall eben nur auf 6 Monate und mit der Möglichkeit, jeweils 2 Wochen bei der Familie zu verbringen und dann 3 Wochen in Kabul. Insofern hat sich der Übergang besser und leichter ergeben. Also
hat sich das gefügt sozusagen.
Genau.
Aber das heißt, was bei mir schon mitgeschwingt, ist so unglaubliches Vertrauen in dem, ich mache das jetzt einmal. Du hast eigentlich noch keinen genauen Plan gehabt, gell, für danach. Aber dieses Vertrauen, es wird gut. Oder?
Und das ist auch ein Thema im Buch.
Mhm. Magst du vielleicht kurz sagen, wie dein Buch heißt?
Tatsächlich gibt es es erst auf Englisch. Und im Englischen heißt es Sovereignty Overcoming Authoritarianism, A Family Perspective. Ich bin mit der deutschen Version noch nicht ganz fertig. Mhm. Es ist aber klar, dass die deutsche Version nicht eine direkte Übersetzung wird, sondern quasi ein neues Original. Dementsprechend wird der Titel auch nicht eine Übersetzung des Titels sein. Der Arbeitstitel im Moment ist Schattengeneration von Menschenwürde und Eigenständigkeit nach 1945. Es geht also um unsere Elterngeneration, der wir nicht nur verdanken, dass wir in Wohlstand aufwachsen konnten, sondern vor allem auch verdanken, dass wir psychologisch eben dieses Selbstvertrauen oder insgesamt Vertrauen haben können, dass sich ein Weg findet, um das zu tun, was wir tun wollen.
Mhm. Ich habe ja auch schon viele Personen interviewt, die sozusagen diese Elterngeneration darstellen. Was würdest denn du sagen, auch anhand deiner Erfahrungen jetzt im Zuge des Buchschreibens und der Familiengeschichte aufarbeiten, wie damals so der Blick auf das Arbeitsleben war?
Und tatsächlich ist das eine direkte Frage, die ich meinen Interviewpartnern auch immer wieder gestellt habe. Und die Antworten waren zum Teil fast wortgleich. Mhm. Das ist damals eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit gegeben hat. Mhm. Und tatsächlich, wenn man sich die Familie meiner Mutter anschaut, wo es 4 Geschwister gab, war der älteste Bruder, also sowohl vom Namen her, der Nachfolger des Vaters, ja, den gleichen Namen getragen wie sein Vater. Und hat dementsprechend auch den gleichen Beruf erlernt als Uhrmacher. Er hat dann nicht wirklich als Uhrmacher gearbeitet, aber mehr oder weniger in der Schiene. Also er war dann bei der Quelle im Endeffekt fast 30 Jahre lang als Leiter von Einkauf für eben Uhren und Juwelen. Mhm. Und ähnlich bei dem jüngsten Bruder, der nach einer kurzen, wilderen Periode 1986, wie seine Tochter auf die Welt gekommen ist, eine Stelle gefunden hat bei einem großen Metallhandel und die bis zur Pension gehalten hat. Sprich, es waren viel geradlinigere Karrieren. Es war viel wichtiger, konsistent zu sein und eine Linie zu halten, ganz egal, ob das wirklich das war, was einen am meisten interessiert hat oder wirklich motiviert hat. Es ist einfach darum gegangen, die Familie zu erhalten und eben eine feste, stabile Grundlage zu erhalten. Und ich empfinde es als besonders große Freiheit und als Geschenk, dass wir eben von vornherein aufgewachsen sind mit der Zuversicht, es findet sich was, es fügt sich was.
Genau. Und so wie du sagst, das war bei meinen bisherigen InterviewpartnerInnen war sehr stark dieses auch der Wunsch, dieses Wohlstand aufbauen. Also es war so eine Generation, die hat aufgebaut oder die hat mitgestaltet, mit aufgebaut, damit wir jetzt in dieser Umgebung als eines der reichsten Länder leben dürfen. Ja. Und da hat man aber eben, so wie du sagst, ja nicht so die Wahlmöglichkeit gehabt, nicht so die, also die Freude im Arbeitsleben war nicht unbedingt der Fokus Nummer 1. Trotzdem haben, glaube ich, Leute schon bemerkt, ob es ihnen gefällt oder nicht. Es war nicht so, dass sie sich nicht gespürt hätten. Und viele haben sich dann eh umorientiert oder auch was anderes gemacht und haben quasi als einer der ersten, glaube ich, so eine Vorreiterinnenrolle eingenommen, gell, und was gewechselt.
Und da kommen die beiden noch nicht genannten Hauptpersonen im Buch eben wirklich hervor. Einerseits meine Mutter, die mit also unmittelbar noch vor ihrem 14. Geburtstag Eisenwarenhandel-Lehre begonnen hat und erfolgreich abgeschlossen hat. Aber unmittelbar nachdem sie die Lehre abgeschlossen hat in ihrer Heimatstadt Köflach, ist sie nach Graz gezogen. Hat dort auch wieder im Eisenwarenhandel gearbeitet, aber begonnen in der Abendschule auf die Matura hinzuarbeiten und die Matura dann ablegt, dann ein Doppelstudium abgelegt, also einerseits Wirtschaftswissenschaften in Graz, aber auch hier in Wien an der Hochschule für Welthandel, die mehrfach vorkommt im Buch. Aber jedenfalls war meine Mutter eine, die in vielerlei Hinsicht ausgebrochen ist aus den alten Mustern und es dadurch eben auch uns als nächster Generation ermöglicht hat, ein freieres Leben mit einem breiteren Horizont zu leben.
Ja, und dieses Ausbrechen aus diesen alten Mustern und diese Freiheit zu haben oder sich auch zu nehmen, oder? Das braucht schon viel Mut. Und wenn du, aber so wie du sagst, du hast das ja auch gemacht, du bist ja auch ausgebrochen aus diesem Vereinten Nationen-Umfeld und dann aber auch dieses Vertrauen haben, so und jetzt komme, was wolle, es wird gut. Hast du da Personen gehabt, die dich begleitet haben, Mentoren oder Mentorinnen?
Also tatsächlich nicht im direkten Sinn. Also ich bin jetzt Mentor für die Uni Graz und war es auch für die Uni Dublin, aber selbst habe ich formal dieses Verhältnis nie gehabt, aber es hat immer wieder in meinem Berufsleben Leute gegeben, die mir besonders weitergeholfen haben, indem sie mich unterstützt haben in verschiedenen Belangen. Und vor allem, indem sie Potenzial in mir gesehen haben und mir die entsprechenden Möglichkeiten gegeben haben. Und das beginnt bei einer Dolmetschprofessorin, die mir Aufträge beschafft hat, zum Teil wirklich wunderbare Aufträge, die also wirklich eine Freude waren, über meine Chefin bei der Nationalbank, Olga Ratziner, die leider mit ihrer Familie verunglückt ist in einem Flugzeugabsturz. Und dadurch hat die ganze Abteilung wirklich sich neu ausrichten müssen und einen ganz, ganz großen Verlust erlitten. Aber also sie hatte besonders viele Talente, aber möglicherweise ihr größtes Talent war, zu erkennen, was Leute wirklich motiviert.
Und was also, hat dich wirklich motiviert? Was hat dich Montagmorgen aufstehen lassen, Johannes?
Also um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich war dort angestellt als Sprachenexperte. Und tatsächlich lebe ich das nach wie vor und sehe ich das schon wirklich auch als Teil von dem, was mich antreibt, also die Sprachmittlung, die Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Gruppen, also natürlich einerseits unterschiedlichen Sprachen, aber auch innerhalb derselben Sprache gibt es oft wirklich den Bedarf nach einer Vermittlung. Jedenfalls hat sie in einem ganz kurzen Gespräch, und das war nicht irgendwie formal, dass mich die Abteilungsleiterin interviewt hat, um herauszufinden, wo sie mich noch einsetzen kann, sondern wir hatten einfach regelmäßige Abteilungstreffen und das waren zum Teil halt informelle Gespräche. Aber sie hat begriffen, dass mich wirklich die Entwicklungszusammenarbeit interessiert und hat mich ursprünglich zum Assistenten ihrer Assistentin bestellt, wie die Assistentin dann in Mutterschaftsurlaub gegangen ist, war ich der hauptsächliche Assistent und wie sie verunglückt ist, war ich dann plötzlich der Einzige in der Nationalbank, der diese Agenten gekannt hat und somit sogar in Brüssel bei Verhandlungen dabei für die Nationalbank und bei der Bank for International Settlements in Basel. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die auf Deutsch tatsächlich das. Aber tatsächlich hat es diese Momente immer wieder gegeben in meinem Leben, wo schon das Maß an Verantwortung, das ich eigentlich bekommen hätte, durchaus beachtlich war und sich durch verschiedene Fügungen eher als Zufälle Situationen ergeben haben, wo die Verantwortung dann noch einmal deutlich größer war.
Aber das heißt, die Menschen im Umfeld haben dir das ja auch immer zugetraut, oder?
Genau. Ja, wobei es zum Teil wirklich nicht absehbar war. Es war bei der Olga wirklich nicht damit zu rechnen, dass sie verunglückt. Und auch davor, also zum Beispiel in Bosnien, haben die Leute von den Vereinten Nationen, die mich dort angestellt haben, schon wirklich erkannt, dass ich Potenzial habe, dadurch, dass ich mich zumindest verständigen kann. Ich habe Bosnisch nicht studiert, aber habe mich eben auch ohne Dolmetscher zurechtgefunden und ja, habe eben schon verschiedene Sachen gemacht gehabt, die in die Richtung gegangen sind, die für sie relevant war. Aber tatsächlich hat der zuständige Manager vor Ort einfach nicht akzeptieren wollen, dass ihm da ein Amerikaner ins Team gesetzt wird, der natürlich erfahren war, aber aus einem Bereich gekommen ist, der aus Sicht dieses Zuständigen nicht relevant war. Also der war ehemaliger Militär. Und er hat also dafür gesorgt, dass dieser amerikanische Projektleiter nie angekommen ist. De facto war ich also statt Assistent des Projektleiters Projektleiter vor Ort. Und das war schon eine Herausforderung.
Das heißt, du bist immer wieder eigentlich ins kalte Wasser auch gesprungen oder geschmissen worden, oder?
Oder wie man im Englischen sagt, thrown into the deep end, also ins tiefe Ende des Beckens geschmissen worden. Beziehungsweise mein französischer Chef dort in Bosnien hat es formuliert mit man lernt am besten, wenn man bis über die Ellbogen im Dreck steckt.
Auch eine spannende Sichtweise, ja, weil es geht wirklich darum, so wie du sagst, sich auch reinzuwagen, oder? Und zu sagen, ja, ich probiere das jetzt aus. Und wie hast du da, oder hast du da jemals Angst gehabt vor Fehlern, oder wie stehst du dazu?
Also tatsächlich stimme ich dem stark zu, dass man durch Fehler am besten lernt und man eigentlich einem aufstrebenden Entscheidungsträger keinen größeren Gefallen tun kann, als ihm oder ihr zu erlauben, Fehler zu begehen. Durchaus auch Fehler, die ernste Konsequenzen haben. Und also ich habe da gerade in diesen Jahren schon wirklich schwierige Situationen erlebt, die ich nicht unbedingt als Fehler bezeichnen würde. Also unmittelbar vor Bosnien habe ich in einem Teil Kroatiens gearbeitet, der bis ein paar Monate davor unter serbischer Verwaltung war und die Kroaten haben diesen Teil Westslawonien zurückerobert. Und wir waren die einzigen Internationalen in dieser Gegend. Okučani ist Hauptverwaltungsstadt für dieses kleine Gebiet. Und ja, komplett unerfahren, langhaarig und ganz offensichtlich wirklich nicht das, was sich die Verantwortlichen vor Ort als internationale Partner vorgestellt haben. Also ja, es war aus längerer Sicht schon wirklich ein Fehler, uns dorthin zu entsenden und nicht wenigstens einen normalen mit uns hin zu entsenden, um die Beziehungen zu den Behörden entsprechend zu leiten. Aber andererseits war es mehr oder weniger unabdingbar, dass die Behörden uns loswerden wollten und es hätte wahrscheinlich auch nichts genutzt, das anders anzugehen. Und tatsächlich war es eine sehr wichtige und prägende Erfahrung, da formal ausgewiesen zu werden. Also es gibt einige Leute in den Vereinten Nationen, die das mehr oder weniger als stolzen Titel tragen, einmal PNG'd worden zu sein, also den Status einer Persona non grata, einer nicht erwünschten Person, erlangt zu haben oder gegeben zu haben.
Was hast du daraus für dich gelernt, weil du gesagt hast, die Situation war prägend? Was hast du da für dich mitnehmen können? Weil das ist schon, also den Status zu haben, Persona non grata zu sein, das ist, also man kann stolz drauf sein, aber man kann auch sagen, was mir da passiert ist. So.
Ja, nein, es war schon eindeutig eine Selbstüberforderung und sehr heftig, zumal halt wirklich eine große Mehrfachbelastung zusammengekommen ist. Und es hat zwar nicht unmittelbar zu Burnout geführt, aber tatsächlich quasi verspätet zu einem mehr oder weniger Mini-Burnout. Und wieder kann ich nur dankbar sein, dass es halt nur ein paar Wochen waren, wo ich in grippeähnlicher Erschöpfung mich halt vollkommen zurückgezogen habe und nicht einsatzbereit war für einen nächsten Einsatz. Aber also das ist wohl die Hauptlehre, dass man schon lernen muss, dass es auch in der Jugend, wo man mehr oder weniger uneingeschränkt Energie zur Verfügung haben zu scheint, Grenzen gibt und man diese Grenzen erkennen muss und entsprechend einhalten muss. Die Mehrfachbelastung zu dem Zeitpunkt war, dass ich einerseits für das Zentrum zuständig war als ältester von uns dreien und das Zentrum war schon wirklich in Schwierigkeiten, weil wir ein ausgebranntes Haus von einer geflüchteten Familie übernommen haben. Sprich, es war mal notwendig, das überhaupt wieder in Gang zu bringen, Türen und Fenster zu installieren und Strom, Wasser.
Basisarbeit quasi, ja.
Genau. Gleichzeitig auch die Registrierung bei den Behörden in Zagreb, die ganz bewusst und absichtlich sehr schwierig gemacht worden ist, und die Verantwortung für meine eigenen Projekte, zusätzlich dazu die Vorbereitung auf meine zweite Diplomprüfung, also auf den Abschluss des Studiums. Also es hätte jeder dieser Bereiche für sich eigentlich gereicht als Herausforderung, aber als Mehrfachbelastung war es eigentlich nicht realistisch, das alles auf einmal zu bewältigen. Und ich kann dankbar dafür sein, dass ich das Studium trotzdem erfolgreich abgeschlossen habe und wir diesen Projektort zwar verloren haben, zumindest vorübergehend, aber nicht das Projekt insgesamt in Kroatien. Und es ist also schon weitergegangen.
Ja, spannend und gleichzeitig, so wie du sagst, also spätestens der Körper fängt dann an zu strecken, wenn es dann nicht mehr geht, oder?
Genau.
Und wenn man vorher die Signale und so weiter nicht wahrnimmt und es hilft aber einem dann wieder so einen Clear Cut zu haben und zu sagen, okay, wie macht man jetzt weiter, oder? Weil man wird da, glaube ich, verantwortungsbewusster mit seinem Energiehaushalt, oder?
Ja, wobei das gerade in jungen Jahren schon anders ist. Und wie bei so vielen Lebenserfahrungen, also zumindest mir ist es so gegangen, dass ich es nicht beim ersten Mal verstanden habe. Also ich habe eine ähnliche Situation jetzt nicht beruflich, sondern im Privatleben schon als 18-Jähriger gehabt, wo ich mich wirklich im Prinzip in den Burnout getrieben habe, in erster Linie durch Schlafmangel und Sachen wie ziemlich heftige Neurodermitis einfach ignoriert habe und mehr oder weniger übergangen hat. Und ja, da hilft es eben schon, irgendwann innezuhalten und zu schauen, vielleicht geht es noch ein bisschen anders an.
Genau, also ich glaube, diese Methode der Selbstreflexion ist eine, die ich auch uneingeschränkt weiterempfehlen kann.
Und tatsächlich hätte es für diesen Einsatz mit den österreichischen Friedensdiensten zuerst in Kroatien und dann in Bosnien auch Supervision geben sollen. Wir haben ein oder zwei Sessions gehabt, aber das hätten wir schon ernster nehmen sollen.
Ist auch spannend, oder? Dass man sagt, wenn man wirklich so eine Mehrfachbelastung hat oder eine schwierige Situation, dass man sich auch dann ganz bewusst Unterstützung von außen holt. Ganz wir haben das nicht abgestimmt. Aber genau, dass man einfach nicht alleine durch muss, oder? Oder ständig die Familie hört, sondern da vielleicht auch unabhängige Personen.
Und ich glaube schon, dass sie da recht viel getan hat in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, dass es einerseits ein sehr viel größeres Angebot gibt und damit einhergehend eine sehr viel größere Bereitschaft, diese Angebote
ja.
auch anzunehmen.
Ja, das Bewusstsein ist ein ganz anderes. Vorher war das eher als Zeichen der Schwäche und genau. ich muss alles alleine können und so. Und jetzt entwickelt man sich, also eigentlich bin ich dadurch, werde ich erst reflektierter, kann mein Leben irgendwie besser oder anders führen oder wie ich immer. Ja. Gibt es noch was, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Also grundsätzlich habe ich ja deswegen begonnen, mein Buch zu schreiben, weil ich mir eben gefragt habe, was ist es, das ich weitergeben möchte oder was wir als Generation den nächsten Generationen weitergeben wollen. Und wir haben das schon ein bisschen angesprochen im bisherigen Gespräch. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das verraten soll. Also ich werde es nicht wörtlich wiedergeben. Aber der Schlusssatz meines Buches bezieht sich auf ein Geschenk von meiner Mutter zu meinem 18. Geburtstag, wo sie mir in einem silbernen Schriftrollenhalter eben eine eigene Schriftrolle formuliert hat mit einem Segenswunsch quasi. Und ähnlich wie sie das formuliert hat und ähnlich wie wir das gerade vorher besprochen haben, geht's für mich darum, dass die nächsten Generationen die entsprechenden Gelegenheiten haben sollen, sich zu entfalten, sich zu beweisen. Und dass da aber auch dazu gehört, dass es die Möglichkeit geben muss, scheitern zu dürfen oder Fehler machen zu dürfen. Wobei, wie wir jetzt gerade am Schluss gesagt haben, wir inzwischen eben schon in der Lage sein sollten, da entsprechende Auffangnetze auch zu.
Danke, dann lasse ich das jetzt genauso stehen. Vielen Dank für das inspirierende und spannende Interview, Johannes.
Herzlichen Dank.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.